Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan und das ist mein Thema. Seit 4 Monaten ist das Kaschmirtal von der Außenwelt größtenteils abgeriegelt durch das indische Militär. Und das bis heute. Ausgangssperren und ein blockiertes Internet verhindern jedes normale Leben in der Region.
Ich denke, die Regierung sollte das Vertrauen der Menschen gewinnen, nicht erzwingen. Du kannst die Menschen nicht in ihre Häuser sperren und sagen, oh, das wird gut für euch sein. Sogar ein kleines Tier schlägt zurück, wenn man beginnt, es zu ärgern.
Sagt ein junger Muslim aus Kaschmir. In der ersten Zeit, direkt danach, haben wir viel darüber gehört, über die Aberkennung des Sonderstatus der indischen Kaschmirregion, die Proteste dagegen, Unruhen, auch über die ersten Toten. Denn die Spannungen im Verhältnis zu Pakistan nahmen damals schlagartig zu. Doch seit etwa 1 Monat ist es still. Warum hören wir nichts? Was tut sich dort? Und was steckt wirklich hinter diesem Konflikt? So viel sei verraten. Der Konflikt ist ziemlich komplex. Zugeschaltet aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi ist Antje Stiebitz, Kennerin des Landes, die seit vielen Jahren aus Indien berichtet. Hallo, Frau Stiebitz.
Guten Tag, Frau Wohlan.
Sie haben sich in den letzten Wochen intensiv mit Kaschmir beschäftigt. Wir werden gleich Ihre Reportage hören darüber, was hinter dem Konflikt steckt und wie Hindus und Muslime aus Kaschmir auf die neue politische Situation blicken. Doch vorher bitte, was wissen Sie über die aktuelle Situation? Wie geht es den Menschen dort im Kaschmirtal?
Die meisten meiner Gesprächspartner haben attestiert, dass sich Kaschmir in einer Art Schockzustand befindet, weil eigentlich alle überrascht waren von der Abschaffung des Artikels 370. Das kam also völlig unerwartet. Und mit der Abschaffung des Artikels hat die indische Regierung ungefähr 38.000 Soldaten und Polizisten nach Kaschmir gebracht und das in eine Region, wo Schätzungen zufolge schon ungefähr 600.000 Soldaten stationiert sind. Vielleicht noch zu der Größe des Kaschmirtals. Also wenn von Kaschmir gesprochen wird, bezieht man sich meistens auf das Kaschmirtal. Das Kaschmirtal ist also mehrheitlich muslimisch und dort leben 8 Millionen Menschen. Und die Größe liegt bei 16.000 Quadratkilometern. Das ist ungefähr so groß wie Thüringen. Und dieses Tal ist eben das Zentrum der Auseinandersetzungen.
Frau Stiebitz, wie ist denn der Alltag? Sind die Schulen geöffnet? Sind die Geschäfte geöffnet? Können die Menschen normal arbeiten und ausgehen? Wie kann ich mir das vorstellen jetzt mit diesen vielen, vielen Soldaten, von denen Sie erzählt haben?
Genau, deswegen habe ich die jetzt eben mal so genannt, damit man sich das vorstellen kann. Also insbesondere zu Beginn des Lockdowns waren die Menschen natürlich durch die massive militärische Präsenz gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben. Die Straßen sind abgeriegelt worden, es gab Barrikaden, also teilweise auch mit Stacheldraht versperrt. Die Märkte sind geschlossen gewesen, die Schulen, da hört man unterschiedliche Dinge, aber es hieß immer, die Schulen sind geöffnet, aber die Kinder bleiben fern, weil eigentlich jeder auch Angst davor hat, sich auf die Straße zu begeben. Die Menschen konnten und können auch eigentlich immer noch nicht ihren normalen Tätigkeiten nachgehen, das heißt ihrer Arbeit nachgehen, was natürlich auch bedeutet, dass sie Geldeinbußen haben oder eben einen völligen Verdienstausfall haben. Der Tourismus bleibt aus. Das ist eine ganz wichtige Einnahmequelle für Kaschmir.
Frau Stiebitz, Sie haben dann auch recherchiert und wir werden Ihre Reportage gleich hören. Die Situation, die Sie schildern, ist ja sehr alarmierend. Trotzdem haben Sie Töne bekommen, haben Leute zum Sprechen gebracht. War das einfach? Wurden Sie dabei überwacht? Und hatten Sie den Eindruck, dass die Menschen, die Sie befragen, auch das sagen, was sie denken?
Die Beschränkung lag darin, dass ich eben als ausländische Journalistin nicht nach Kaschmir reisen durfte. Ich habe keine Genehmigung bekommen, dorthin zu reisen. Ansonsten konnte ich mich völlig frei bewegen und soweit ich weiß auch ohne Überwachung. Also ich habe ja mit den verschiedensten Leuten gesprochen und das war völlig unproblematisch. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Menschen relativ offen mit mir gesprochen haben, soweit man eben überhaupt offen mit einer Journalistin spricht. Also das ist ja auch immer mit bestimmten Einschränkungen verbunden.
Inwiefern?
Sie müssen sich ja schon vorstellen, dass Kaschmir ein sehr sensibles Thema auch ist und dass das mit sehr vielen ganz intensiven Emotionen verbunden ist und es ist stark polarisiert und ich denke schon, dass da jeder auch erstmal vorsichtig ist in dem, was er sagt.
Mhm. Gutes Stichwort. Um zu verstehen, worum es in dem Konflikt geht, muss man halt nicht nur in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, sondern auch mit den Menschen reden, die aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahrzehnten aus Kaschmir geflohen sind. Das haben Sie gemacht, Frau Stiebitz. Sie haben dabei sowohl Hindus als auch Muslime befragt. Und deshalb würde ich Ihre Reportage jetzt erstmal gern senden, bevor wir beide noch mal kurz darüber reden, ob und wie eine Lösung aussehen könnte.
Im islamischen Kulturzentrum in Neu-Delhi. In der Ecke eines Cafés sitzen vier Männer. Einer von ihnen trägt eine Gebetskappe und Kurta-Pajama, die traditionelle muslimische Kleidung. Er ist gerade aus Kaschmir zurückgekommen, berichtet, was er dort erlebt und gesehen hat. Die anderen hören ihm gebannt zu. Einer der Männer im Café ist Rakesh Sabru. Der Geschäftsmann ist ein sogenannter Kaschmir-Pandit. Er stammt aus Kaschmir und ist Hindu. Seit Februar 1990 lebt der 59-Jährige in Delhi. Denn damals zwangen militante Islamisten hunderttausende Hindus zur Flucht, bezeichneten sie als Kafir, als Ungläubige. Rakesh Sabru erinnert sich.
Sie kamen mit Waffen und töteten 2-3 Menschen. Sie trugen Masken und begannen, Kaschmir-Pandits umzubringen. Die Mehrheit in Kaschmir besteht aus Muslimen und sie kämpfen für ein von Indien unabhängiges Kaschmir oder wollen ein Teil Pakistans werden.
Innerhalb von 7 Tagen flohen damals 100.000 bis 400.000 Menschen. Je nach Quelle schwanken die Zahlen stark. Die meisten Familien aus dem Kaschmirtal zogen um ins benachbarte Jammu oder nach Delhi. Rakesh Sabru hat sich inzwischen ein neues Leben aufgebaut. Trotzdem schmerzt ihn die Erinnerung.
Ein Haus ist nicht schnell gebaut. Mehrere Generationen sind daran beteiligt. Unsere Gefühle wurzeln tief im Kaschmirtal. Wir hatten dort Eigentum und haben unsere ganze Kindheit dort verbracht. Und eines Nachts musst du plötzlich alles zurücklassen.
Die Abschaffung des Artikels 370 durch die Regierungspartei BJP hält Rakesh Sabru für ein Meisterstück. Allerdings fügt er hinzu, wäre es besser gewesen, die Entscheidung vorher mit den Menschen vor Ort zu diskutieren. Kann er sich vorstellen, ins Kaschmirtal zurückzukehren?
Yes, I would love to do so, but
das würde ich sehr gerne tun. Aber was zählt, ist die Sicherheit für meine Familie und für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es morgen soweit ist. Das kann Jahre dauern.
Unweit des Geschäftszentrums Connaught Place befindet sich das gewaltige Hauptquartier der Regierungspartei BJP. In einem der unzähligen Zimmer sitzt der BJP-Generalsekretär Muralidhar Rao hinter seinem Schreibtisch. Die Abschaffung des Artikels 370 sei seit der Gründung Indiens nationaler Konsens gewesen, argumentiert der Politiker.
Als der Artikel in die Verfassung aufgenommen wurde, versprach Premierminister Jawaharlal Nehru dem ganzen Land und seinen Bewohnern, dass dieser Artikel zeitlich begrenzt ist und nicht für ewig bestehen wird. Das war ein Versprechen, das unser erster Premierminister nach der Unabhängigkeit im November 1963 machte.
Aus seiner Sicht hat der Artikel 370 die Integration der Menschen aus dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir in Indien verhindert. Bislang habe es dort beispielsweise keine Kastenreservierungen gegeben, wie in allen anderen Bundesstaaten. Außerdem verloren Frauen ihre Bürgerrechte, wenn sie einen Mann heirateten, der nicht aus Jammu und Kaschmir stammt. Solche sozialen Diskriminierungen seien jetzt abgeschafft. Und Firmen, die in Jammu und Kaschmir investieren wollen, könnten endlich Land kaufen.
Man muss verstehen, dass das Problem in Jammu-Kaschmir nichts mit der Abschaffung des Artikels 370 zu tun hat. Wir haben in Kaschmir ein Problem, weil es Gewalt gibt, die von Pakistan gefördert wird. Die Terroristen, die von Pakistan gepflegt und trainiert werden, machen in Jammu-Kaschmir Probleme.
Die Mehrheit der Kaschmirer sei mit der Abschaffung des Artikels 370 einverstanden, weil sie Entwicklung wollen, erklärt Muralidhar Rao. Die Abriegelung Kaschmirs bezeichnet er als Fehlinformation.
Anfänglich riegelten wir Kaschmir ab, aber jetzt herrscht dort wieder völlige Normalität.
So ganz normal dann doch nicht, denn warum dürfen ausländische Journalisten bis heute nicht nach Kaschmir einreisen?
Das Kaschmirtal war bereits vor unserer Zeitrechnung Schauplatz von religiösen Disputen, Bekehrungen und ständig wechselnden Allianzen. Stritten zunächst Hindus und Buddhisten um die Vorherrschaft, beanspruchten ab dem 13. Jahrhundert zunehmend muslimische Machthaber das Land. Trotz unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Weltanschauung entwickelten die rund 8 Millionen Bewohner der Region eine eigene Identität, die als Kaschmiriyat bezeichnet wird. Das Kaschmiriyat beruht darauf, Andersartigkeit anzunehmen und in sie einzutauchen. Mit der Teilung Indiens im Jahr 1947 musste sich der Fürstenstaat Jammu und Kaschmir entscheiden, ob er sich Indien oder Pakistan anschließt. Der Maharaja von Jammu und Kaschmir, Hari Singh, wollte zunächst die Unabhängigkeit Kaschmirs wahren. Doch nachdem muslimische Aufständische nach Kaschmir drangen und für einen Anschluss an Pakistan kämpften, erklärte Hari Singh, dass Kaschmir von nun an zu Indien gehöre. Im Januar 1948 brachte Indien die Kaschmir-Frage vor die Vereinten Nationen. Und der UN-Sicherheitsrat forderte beide Konfliktparteien auf, einen Waffenstillstand zu verhandeln. Anschließend sollte eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Doch dazu kam es nie.
Die Märkte sind geschlossen, keiner verdient etwas. Das Bildungswesen liegt lahm, Schulen, Hochschulen und Universitäten sind geschlossen. Die Menschen können nicht aus ihren Häusern kommen, sie sind mental zunehmend verstört.
Yasin Mir sitzt auf dem Rasen vor dem Nehru-Museum in Neu-Delhi. Der IT-Auszubildende ist Muslim und möchte nur unter Pseudonym genannt werden. In seinen Augen spiegelt sich Melancholie. 2 Monate lang konnte der 24-Jährige nicht mit seiner Familie in Kaschmir kommunizieren. Doch jetzt hat er sie gerade für ein paar Tage besucht. Für junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, davon ist Yasin Mir überzeugt, sei der Ausnahmezustand besonders schwierig, weil ihre Ausbildung Schaden nimmt. Was passiert, wenn die Menschen ihre Häuser wieder verlassen dürfen?
Die Menschen werden gewaltbereiter sein als vorher. Sie haben Angst davor, dass es wie in Palästina Siedlungen geben wird. Die Menschen fürchten, dass sie aus ihren Häusern geworfen und zu einer Minderheit werden. Momentan sind wir die Mehrheit, aber wir könnten zur Minderheit werden.
Yasin Mir sieht sich nicht als Inder, sondern als Kaschmirer. Aus seiner Sicht wollen rund 80-90% der Kaschmirer nicht mehr zu Indien gehören. Auch er beruft sich auf den ersten Premierminister Indiens, genau wie der BJP-Politiker Muralidhar Rao.
Uns wurde versprochen von Jawaharlal Nehru, dem ersten Premierminister Indiens, dass wir die Freiheit haben würden zu entscheiden, ob wir mit Pakistan oder mit Indien leben wollen. Das wurde Volksabstimmung genannt, aber dazu ist es nie gekommen.
Die indische Armee dränge insbesondere junge Männer in die Radikalität, erklärt Yasin Mir. Die Kaschmirer fühlten sich von Indien entfremdet, weil sie das Militär belästige, beschäme und foltere. Der Hindu Rakesh Sabru manövriert sein Auto über eine holprige Straße in Sahidabad. In der Satellitenstadt von Delhi ließen sich nach ihrer Flucht rund 4000 Hindu-Familien aus Kaschmir nieder. Rakesh Sabru ist mit einem alten Freund verabredet, der ihn am Telefon die letzten Meter zum Khir Bhavani-Tempel dirigiert. Vor dem Tempel treffen wir Satish Tusu. Wie die meisten Kaschmir-Pandits kam er 1990 nach Sahidabad. Der Rechtsanwalt bleibt vor dem Bildnis der rot-gold gekleideten Hindu-Göttin stehen.
Das ist die Göttin Khir Bhavani. Sie ist aus Kaschmir.
Der Tempel hier, erklärt er, sei dem Khir Bhavani-Tempel in Kaschmir nachgebildet. Der dortige Tempel sei von einem See umgeben, dessen heiliges Quellwasser die Eigenschaft habe, seine Farbe zu verändern. Als die Kaschmir-Pandits damals aus ihrer Heimat flohen, habe sich das Wasser schwarz verfärbt. Ein böses Omen. Seit Premierminister Narendra Modi am 5. August den Artikel 370 annullierte, sei die Farbe des Tempelsees hingegen pink. Ein gutes Zeichen, davon ist Satish Tusu überzeugt.
Die Zentralregierung arbeitet gerade wie ein Arzt. Die Führer der Kaschmirer blockierten die Wahrnehmung der Bevölkerung. Aber nachdem der Artikel aufgehoben wurde, können die Kaschmirer erkennen, was sie gewinnen. Der Artikel 370 war wie ein Vorhang, der ihre Sicht behinderte.
Yes. Sheikh Shokat Hussain ist Professor für internationales Recht und Menschenrechte und unterrichtet an der Kaschmir-Universität in Srinagar. Da ausländische Journalisten momentan nicht nach Kaschmir einreisen dürfen, telefonieren wir.
Kaschmir steht unter Schock, weil es eine Vereinbarung gab, dass die indische Verfassung nur dann für Jammu und Kaschmir gilt, wenn der Bundesstaat auch zugestimmt hat. Diese Übereinkunft wurde gebrochen. Kaschmir wurde verraten und die Verfassung Indiens wurde einseitig auf Jammu und Kaschmir erweitert.
Sheikh Shokat Hussain ist nicht nur von der indischen Regierung enttäuscht, sondern auch von der Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft. Er habe sich immer dafür eingesetzt, dass die Kaschmirer ihre Anliegen innerhalb der Menschenrechte vorantreiben. Doch er beobachtet zunehmend, dass sich die gepeinigten Kaschmirer radikalisieren.
Extremistische Gruppierungen profitieren von dem Gefühl der Benachteiligung.
Die Gemeinschaft der Kaschmirer sei bis Mitte der 1980er Jahre pluralistisch und tolerant gewesen, schreibt Bashir Assad, Journalist, Autor und Aktivist aus Kaschmir und Muslim. Danach sei eine schleichende Islamisierung und Radikalisierung spürbar geworden. Schuld daran seien die Mullahs, die islamischen Kleriker Kaschmirs. Mit dem Exodus der Kaschmir-Pandits habe sich Kaschmir zu einer homogenen Gesellschaft entwickelt, in der nicht mehr verschiedene Religionen konkurrieren, sondern verschiedene islamische Gruppierungen. Das Handeln der indischen Armee ist die Antwort auf die importierten Kämpfer aus Pakistan, meint Bashir Assad, der ansonsten für das indische Militär wenig übrig hat. Im Paiwan-Studio klappert ein Webstuhl, mannshoch und aus Holz. Das Textilstudio liegt in der Industriestadt Noida, südöstlich von Delhi. Hier arbeitet der Designer Wajahat Rata. Der 37-jährige Muslim stammt aus Kaschmir und hat das Modelabel Rafuga gegründet. Für seine Kollektionen spielt seine kaschmirische Herkunft eine entscheidende Rolle, denn in seinen Entwürfen lebe die Seele Kaschmirs.
Ich wünsche mir ein Kaschmir für alle. Ein Kaschmir, in das die Hindus wieder zurückkommen können, wo es Sikhs gibt und alle anderen Glaubensrichtungen. Wenn es an einem Ort mehr als eine Religion gibt, dann entsteht eine liberale Atmosphäre.
Wajahat Rata lehnt einen intoleranten Islam genauso ab wie die aktuelle Politik der indischen Regierungspartei BJP. Denn die habe ihm und seinen Landsleuten ihre Würde genommen. Wochenlang konnte Wajahat nicht mit seiner Familie telefonieren und sorgte sich um die kranke Mutter.
Ich denke, die Regierung sollte das Vertrauen der Menschen gewinnen, nicht erzwingen. Du kannst die Menschen nicht in ihre Häuser sperren und sagen, oh, das wird gut für euch sein. Sogar ein kleines Tier schlägt zurück, wenn man beginnt, es zu ärgern.
Die indische Journalistin Sonja Sarkar lebt in einer gigantischen Hochhaussiedlung in Noida. Nur wenige Tage nach der Annullierung des Artikel 370 reiste sie ins abgeriegelte Kaschmirtal und brachte erste Eindrücke mit. Die 38-Jährige berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt über Kaschmir. Die Entwicklungen der letzten Monate machen ihr Sorge, weil sie das politische Vorgehen der BJP vor allem als demonstratives Dominanzverhalten versteht, dessen Botschaft laute:
Wir können die Menschen dafür bestrafen, dass sie die Militanten und Pakistan unterstützen. Wir kontrollieren Kaschmir jetzt, und zwar komplett.
Eine neue Entwicklung sei auch, dass die Moscheen beobachtet werden und zahlreiche Imame inhaftiert wurden.
Es gibt Razzien in den Moscheen, da die indischen Behörden davon ausgehen, dass dort die Radikalisierung stattfindet. Wer in die Moschee geht und betet, wendet sich nicht an Gott, sondern erfährt Radikalisierung. Das ist der Ort, wo die Menschen anti-indisches Gedankengut aufnehmen.
In den letzten Jahren habe sie Kaschmirer oft über Selbstbestimmung sprechen hören, sagt die Journalistin. Doch kaum einer wollte zu Pakistan gehören. Seit dem 5. August allerdings werde der pakistanische Premierminister Imran Khan vor allem von jungen Menschen als Held gefeiert.
Sie denken, dass Pakistan der einzige Retter der Kaschmirer ist,
sagt die indische Journalistin Sonja Sarkar in der Reportage von Antje Stiebitz, die nach wie vor zugeschaltet ist aus Neu-Delhi. Frau Stiebitz, wie viele Kaschmirer glauben mittlerweile tatsächlich, dass Pakistan sie retten wird?
Der Premierminister von Pakistan, Imran Khan, hat das Thema Kaschmir Ende September vor die Vereinten Nationen gebracht und hat dort verlangt, dass Indien die inhumane Ausgangssperre aufheben soll und alle politischen Gefangenen freilassen soll. Außerdem hat er Narendra Modi, also den indischen Premierminister, dazu aufgefordert, ein Referendum durchzuführen. Und er hat verlangt, dass die Vereinten Nationen sich für ein Referendum einsetzen sollen. Und das hat natürlich den Nerv getroffen. Also er hat sich für die Interessen der Kaschmiris eingesetzt, indem er über ihre Enttäuschungen und über ihre Wünsche gesprochen hat. Denn das ist was, was auch in den Interviews immer wieder herauskam, beispielsweise von Sheikh Shokat Hussain, dass er gesagt hat, die internationale Gemeinschaft interessiert sich einfach nicht für so eine entlegene Region wie Kaschmir. Wir haben auch einfach zu wenig Ressourcen. Hätten wir Öl beispielsweise, wären die Amerikaner schon längst hier aufgetaucht. Und insofern tut das natürlich den Kaschmiris auch gut, wenn sich Imran Khan für sie stark macht.
Wie würden Sie denn die Beziehung der Menschen untereinander in diesem Kaschmirtal beurteilen, bewerten? Ist da ein Misstrauen zwischen den verschiedenen Hindu- und Muslimgruppen oder eine Gleichgültigkeit? Leben sie nebeneinander her oder ist das sehr, sehr emotionalisiert? Sie haben ja gesagt, es ist ein sehr sensibles Thema.
Ich denke schon, dass dort Misstrauen herrscht, denn letztendlich kann man sich ja nie sicher sein, auf welcher Seite ein Mensch steht, mit dem man zu tun hat. Und auch die Allianzen können ganz schnell wechseln. Der Designer Vajjahat Ratta, den wir vorher gehört haben, der hat beispielsweise auch erzählt, dass es immer wieder mal passiert, dass plötzlich ein Toter auf der Straße liegt und keiner eigentlich weiß, warum und wer ihn getötet hat. Das heißt, es gibt einfach zu viele Interessensgruppen und zu viele Fronten, um wirklich noch zu verstehen, was eigentlich abläuft.
Es ist ja eine sehr hochmilitarisierte Region der Welt, dieses Kaschmirtal. Wie würden Sie die Bilanz ziehen? Wie viele Tote sind es denn jetzt mittlerweile seit den 70 Jahren, seitdem es den Streit um Kaschmir gibt? Wie viele Menschen sind spurlos verschwunden? Was für blutige Auseinandersetzungen hat das Ganze hervorgebracht und wozu hat es geführt bei den Menschen?
Also in dem Kaschmir-Konflikt insgesamt sollen rund 70.000 Menschen zu Tode gekommen sein. 20.000 Menschen sollen spurlos verschwunden sein. Folter, Vergewaltigung und auch das Erblinden durch Schrotkugeln gehört beinahe schon zum Alltag der Kaschmirer. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass ungefähr die Hälfte der Bewohner von Kaschmir an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Die Kaschmirer, also die Bevölkerung Kaschmirs, wird im Prinzip zwischen Militanten und Militär aufgerieben. Und eine Lösung des Konflikts ist, würde ich sagen, momentan auch nicht absehbar.
Das ist die schwierigste Frage, die ich jetzt am Ende gehabt hätte. Was könnte geschehen? Wie könnte eine Lösung aussehen? Zumal Indien und Pakistan beide Länder Atommächte sind. Das ist ja ein Pulverfass.
Es gibt eine amerikanische Studie, die mal durchgespielt hat, was im Falle von einem Atomkrieg passieren könnte. Und die sagt, dass es rund in einer Woche zu 50 bis 125 Millionen Toten in der Region kommen könnte, wenn denn tatsächlich ein Atomkrieg geführt würde. Es gibt Aussagen, die auch immer wieder beängstigen. Beispielsweise hat der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh im August gesagt, dass die Selbstverpflichtung Indiens, Nuklearwaffen nicht zum Angriff zu nutzen, sondern nur zur Selbstverteidigung, könnte in Zukunft überdacht werden. Und der pakistanische Premierminister Imran Khan hat im September vor der UNO-Vollversammlung vor einem Atomkrieg mit Indien gewarnt.
Nicht gerade beruhigend, die Aussichten. Antje Stiebitz in Neu-Delhi war das, freie Journalistin, die seit Jahren aus Indien berichtet. Danke für Ihre Einschätzungen, Frau Stiebitz.
Danke auch.
Morgen in der Weltzeit der Sudan. Vor einem halben Jahr wurde dort der Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Daran hatten junge Frauen einen enormen Anteil. Nun hoffen sie auf einen Neubeginn. Zu Recht? Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.